Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über Freunde für Gott gewinnen fortsetzen können, und wir haben heute den Untertitel Eine Botschaft, die es wert ist, weitergegeben zu werden. Ja, die Wahrheit ist eine Botschaft, die es wert ist, weiterzugeben, denn nur durch die Erkenntnis der Wahrheit kann ein Mensch aus dem Irrtum, in den er geboren ist, herauskommen. Nur die Wahrheit macht frei. Nur Christus, der gekommen ist, um zu zeugen für die Wahrheit, ist das Mittel, wodurch wir frei werden können. Und der Heilige Geist ist der Vermittler, der es unserem Geist beibringt. Wir stehen in den letzten Augenblicken dieser Weltgeschichte, und Gottes Name muss vor der Welt einen guten Ruf bekommen. Einen guten Ruf dadurch, dass seine Kinder ihn so darstellen, wie er ist. Gottes Name ist heute nicht in einem guten Ruf, weil wir, die wir seinen Namen tragen, ihn nicht so darstellen, wie er tatsächlich ist. Und das führt natürlich zu einer großen Not, die Gott hat mit seinem Volk. Deshalb gibt es eine Botschaft, die zunächst an sein Volk gerichtet ist. Und das ist die Botschaft des Gerichts. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 und 7 steht geschrieben, dass dort eine Botschaft gesendet wird an das Ganze, an die ganze Welt. An jede Stimme, an jede Sprache, an alle Heiden. Ich lese es. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. So, dieser Engel, der mitten durch den Himmel fliegt, hat natürlich eine Botschaft an jeden. Aber jemand muss ja diese Botschaft verkündigen. Und dieser Engel stellt natürlich die Boten Gottes dar, die diese Botschaft verkündigen werden an die ganze Welt. Aber die Voraussetzung, dass sie diese Botschaft verkündigen, ist, dass sie selbst die Botschaft leben. Aber das ist heute noch nicht so. Deshalb kommt diese Botschaft, die Zeit oder Stunde des Gerichts, zunächst an seine eigenen Kinder. Deshalb kommt es in der Heiligen Schrift immer vor, dass Gottes Volk gerichtet wird, bevor die Welt gerichtet wird. Der Tempel und die Insassen dort werden vorher gerichtet, bevor der Vorhof gerichtet wird, der den Heiden gegeben wird. In einem Gericht gibt es zwei Phasen, die Untersuchungsphase und die Versteckungsphase. Die Untersuchungsphase ist eine Phase, wo laut und deutlich gewarnt wird, dass die Stunde des Gerichtes gekommen ist. Die Warnung wird zweimal gegeben. Wir kennen diese Botschaft, dass sie gegeben wurde in den 1834 bis 44, wo ganz klar und deutlich wurde, dass Jesus jetzt als Hohepriester einen Abschnitt der Tätigkeit beginnt, der mit Gericht zu tun hat. Das heißt, am Tag des Gerichtes, am Yom Kippur-Tag, wurde gerichtet. Und der begann im Oktober 1844 mit dem Gericht über die Toten. Das heißt, alle die gelebt haben, bis dahin wurden, die in den Büchern geschrieben stehen, die Gläubigen, gerichtet. Aber irgendwann mal muss diese Botschaft an die Lebendigen kommen, nämlich, dass jetzt das Gericht auf die Lebendigen übertritt. So, bevor es endet, muss das Urteil über die Lebenden kommen. Das ist deshalb so wichtig zu verstehen, dass wir den Zeitpunkt verstehen, wo kommt es jetzt an die Lebenden. Und ich denke, dass wir in dieser Stunde leben, die Sichtung der Gemeinde, das Gericht der Gemeinde ist jetzt. Die, die am Leben sind. Seitdem wir in dieser Stunde der Versuchung sind, wird Gottes Gemeinde zuallererst gesichtet. Sicherlich betrifft das auch die Welt, weil wir sehen, wie sich in dieser Stunde der Versuchung die Menschen gruppieren. Ja, man findet sie aus allen Religionen, die einen auf dieser Seite mit dem Wunsch nach Freiheit und die anderen, alle Religionen zusammen mit dem Unkenntnis dessen, was auf der Welt passiert. Die einfach blind, ohne zu überlegen, die Ereignisse anschauen und meinen, das alles ist ein natürliches Ereignis. Und man sieht nicht in dieser großen Gruppe hier, dass das die Verführung des Satans ist. Ist schon erstaunlich. Ich hätte mir gewünscht, dass wir als Adventgemeinde unter der Gruppe wären, die aufgestanden wären in diesen Tagen und hätten gesagt, was hier in der Welt abläuft, ist Verführung, ist des Teufels Werk. Aber wir sind genau auf der anderen Seite. Wir glauben all den Sachen, die uns die Wissenschaft und die Welt erklärt. Schaut euch mal unsere Publikationen an. Wir tragen, wenn wir etwas machen, so große Veranstaltungen, und man kann sie auf YouTube sehen, da ist die Botschaft der Adventisten mit einer Frau mit Maske und dem Regenschirm. Das ist die Botschaft, die wir haben. Deshalb ist es Zeit, dass diese Gemeinde gerichtet wird. Gott kann das nicht mehr so lassen, wie es ist. Diese Gemeinde muss gesichtet werden. Sie muss eine reine werden, ganz egal, ob nur ein paar übrig bleiben. Deshalb richtet sich die Stunde oder diese Botschaft des Gerichts an sie, weil sie wurde von Gott gerufen, das Evangelium zu bringen, die Botschaft, dass Jesus kommt, an alle Menschen. Aber jetzt ist sie die, die sagt, er kommt noch nicht. Es ist das die größte Katastrophe oder die größte Offenbarung des laodizianischen Zustandes. Deshalb muss Gott eine Botschaft haben an diese Menschen, an diese Gemeinde. Und er macht sie zu Schanden durch andere Prediger, die aufstehen heute und sagen, das ist keine Pandemie. Ich hätte mir gewünscht, es wäre ein adventistischer Arzt oder adventistischer Prediger, der verstunden oder verstanden hätte die Verführung Satans. Aber so ist es. Wir werden sehen, wodurch die Sichtung stattfindet. Aber sie ist jetzt an den Lebenden. Die Vollstreckung wird sicher kommen. Der Zorn Gottes, die sieben Plagen, wir werden sie erleben. Entweder auf Gottes Seite oder auf der anderen. Dann kommt natürlich das Millennium, wo Satan und sein Engel gebunden werden, 1000 Jahre. Es ist Vollstreckung des Gerichts an Satan. Und dann kommt die endgültige Vollstreckung nach dem Millennium an Satan, seinen Engeln und allen Menschen, die nicht die Zeit des Gerichtes verstanden haben und die nicht dahin gekommen sind, dass sie wissen, worum es in der Welt geht. Wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass Gott sich wünscht, dass er sagt, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Dass Gott Barmherzigkeit ist, haben wir gesehen in der letzten Stunde, wie er Mensch geworden ist, wie er eine Erlösung geschaffen hat, die alle unsere Gedanken oder die, wie soll ich sagen, die uns so erweichen müsste durch seine Liebe, die er dadurch zum Ausdruck bringt, dass er etwas tut und den Menschen als seinen Kind adoptiert, verbindet mit der Göttlichkeit. All das müsste uns dazu bringen und sagen, welche Barmherzigkeit hat Gott? Aber genauso barmherzig er ist, muss er Recht und Gerechtigkeit üben. Aber das sieht man heute nicht. Wir haben heute einen verweichlichten Gott in unserer Mitte, einen sentimentalen Gott, nicht einen, der zu Recht und Gerechtigkeit steht. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung dann auf uns. Und diesen Gott hatten auch die Juden. Sie haben ihn nicht gekannt, wie er ist. Weil wenn wir uns jetzt Jeremia 9 im Kontext anschauen, werden wir sehen, dass dieser Kontext ein Gerichtskontext ist. Hier ist der abgefallene Zustand des Volkes Gottes, das jetzt Gott auf Abstand hält. Es ist ja modern geworden, Abstand zu halten. Sie schießen mit ihren Zungen eitel Lüge und keine Wahrheit und treiben es mit Gewalt im Lande und gehen von einer Bosheit zur anderen und achten mich nicht, spricht der Herr. Ein Freund täuscht den anderen und reden kein wahres Wort. Sie fleißigen sich darauf, wie einer den anderen betrüge und ist in ihnen nicht leid, dass sie es ärgern machen können. Es ist allenthalben Eiteltrügerei unter ihnen und vor Trügerei wollen sie mich nicht kennen, spricht der Herr. Passt das auf unsere Zeit? 1:1? Genauso ist es. Es ist Lug und Trug, weil wir den Lug und den Trug übernehmen und uns gar nicht Rechenschaft geben von dem, was wir tun. Sie wollen mich nicht kennen. Weil wir kennen ja die Wissenschaft, wir kennen, was die anderen sagen, wir kennen unseren Gott nicht. Darum spricht der Herr Zebaoth also, siehe, ich will sie schmelzen und prüfen. Denn was soll ich sonst tun, wenn ich ansehe die Tochter meines Volkes? Es bleibt ihm nichts anderes übrig, uns als in den Schmelzofen des Feuers und der Prüfung zu bringen. Was soll ich sonst tun, wenn ich ansehe die Tochter meines Volkes? Und hier sagt Jeremia am Anfang des Kapitels, ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen möchte, die Erschlagenen in meinem Volk. Das ist dann die Vollstreckung, die kommen wird. Wir gehen mit den Händen am Rücken. Wir haben Dinge zu verstecken. Ihre falschen Zungen sind mörderische Pfeile. Mit ihrem Munde reden sie freundlich gegen den Nächsten, aber im Herzen lauern sie auf ihn. Oh, das kann man so schön sehen. Dann, wenn man jemanden, ich sag jetzt mal, darauf anspricht, dass er nicht ganz in Ordnung ist, ob es jetzt nun ein Pastor ist oder ob es die Leitung ist, man darf ja heute nichts sagen, dann sagen sie, oh, wir haben dich ja so lieb, aber du kannst nichts mehr sagen. Du bist jetzt ein Außenseiter. Wir können uns mit dir nicht identifizieren, aber wir lieben dich. Was für eine Heuchelei. Was für eine Heuchelei. Die schreit zum Himmel. Und dass sich Gott dann eines Tages aufmachen wird, um das Urteil zu vollstrecken an diesen Heuchlern, ist ja letztendlich Gottes Gerechtigkeit. Sollte ich nun solches nicht heimsuchen an ihnen, spricht der Herr, und meine Seele sollte sich nicht rächen an solchem Volk, wie dies ist. Es ist Gottes Schrei, sein Volk ist so. Und der Herr sprach darum, dass sie mein Gesetz verlassen, das ich ihnen vorgelegt habe, und gehorchen meiner Rede nicht, leben auch nicht danach. sondern folgen ihres Herzens Gedünken und dem Balim, wie sie ihre Väter gelehrt haben. Wenn heute die ganze Welt den Baal anbetet, die Wissenschaft und einen Götzen, den modernsten Götzen, den sich Satan ausdenken konnte, ist das Virus, den modernsten Götzen. Er ist allmächtig, er kann alles, er ist unsichtbar und er lässt dich am Leben oder er tötet dich. Und wir sehen nicht und wir erkennen es nicht. Weil wir gehen nach Gutdünken. Wir gehen nicht nach Gottes Gesetz. Es fragt heute keinen nach Gottes Gesetz, weil sie es ja gar nicht kennen. Und sie sagen, das, was mit medizinisch zu tun hat, hat mit dem Geistigen nichts zu tun. Was für ein Bild. Das ist das Volk in Jerusalem vor der Zerstörung. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels also, siehe, ich will dies Volk mit Wermut speisen und mit Galle tränken. Ich will sie unter die Heiden zerstreuen, welche weder sie noch ihre Väter gekannt haben, und will das Schwert hinter sie schicken, bis dass es aus sei mit ihnen. Das, meine Lieben, war damals die Konsequenz. Aber die Konsequenz, die er heute gibt, ist jetzt nicht mehr die Zerstreuung und das Volk. Es wird eine Sichtung geben. Und die Sichtung, während sie abläuft, ist sie natürlich zunächst ohne große Schwierigkeiten, weil Gott will ja, dass man aus Überzeugung etwas tut oder nicht. Aber er muss uns in die Not und in die Mangel bringen. Und dieser Mangel ist zunächst der Glaube, ist zunächst das, was wir im Kopf haben. Dann erst kommen die äußeren Sachen. Sagt Gott deshalb zu seiner Gemeinde heute, Jesaja 1 spricht solches, höre dir Himmel und Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder auferzogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht, und mein Volk vernimmt's nicht. Was für ein Vergleich. Tiere sind treuer. Sie wissen, wo sie sich ernähren sollen. Sie wissen, wo ihre Quelle ist. Aber Israel kennt's nicht. Israel geht zum Balim. Israel beugt sich der Wissenschaft. Israel beugt sich den Dingen, die es nie geforscht hat, um zu sehen, ob sie existieren oder nicht. Israel unterstellt sich der Weltherrschaft. Israel, Gottes Kinder, geht dem Balim nach und sie merken es nicht einmal. Das heißt, sie sind verglichen mit diesen Tieren dümmer als die Tiere, obwohl sie ja mit Verstand ausgestattet waren, weit mehr wie diese Tiere hier. Es ist herzzerreißend. Lest euch Jesaja 1. Vom Scheitel bis zur Fußsohle ist's krank. Aber nein, wir sind okay. Weil das ist ja das, was wir von uns denken. Ich bin reich und habe gar satt, bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Du denkst, du tust Gott einen Gefallen, wenn du jemandem keine Hand schüttelst in der Gemeinde und weißt nicht, dass du Satans Diener bist, wenn du das tust. Du denkst, du bist reich, aber du bist arm. Du denkst, du bist gesund, dabei bist du zerschlagen. Du denkst, du bist frei, dabei bist du gefangen. Du denkst, du bist sehend, dabei bist du blind. Du denkst, du bist unabhängig, dabei bist du unterdrückt. Wir wollen ja uns an alle Maßnahmen halten, damit wir nicht die Gemeinde geschlossen bekommen. Wie schön. Der Mann in Kalifornien, der aufgestanden ist für Gott, der Staat, obwohl Kalifornien eines der, ich sage jetzt mal, strengsten Gesetze aufgestellt hat oder Richtlinien gegen diese sogenannte Pandemie. Sie kann ihm nichts tun. Seine 7000 große Megagemeinde kommt, ohne dass sie sich an irgendeine Regel hält, jeden Sonntag zusammen. Und er kann predigen. Sogar der Präsident hat ihn angerufen und hat ihm gratuliert, dass er zu Gott und mutig nach vorne geht. Sie können ihm nichts antun. Aber wir haben Angst. Man könnte uns das tun und jenes tun und das andere tun. Wir werden alle ausgesichtet, weil wir nicht stehen zu unserem Glauben, weil wir nicht wissen, worum es in dieser Welt geht. Als Jesus hier war, weinte er über Jerusalem und sagte: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Ja, sie hat sich schon lange weggetan, das heutige Jerusalem, hat schon lange die Propheten mundtot gemacht. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Und als er Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen, darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darin du heimgesucht bist. Meine Lieben, das ist der Ernst unserer heutigen Situation. Und ich wiederhole es, wir leben hier in diesem letzten Abschnitt dieses Weltzeitalters, bis Jesus kommt, und wir verpassen die Stunde oder die Zeit des Gerichts. Laodicea, die Stunde der Versuchung ist gekommen über das ganze Erdreich, und Gott hat seine Sichtung begonnen. Wir leben heute mitten in diesem Sichtungsprozess seit diesen 5 Monaten oder 6 Monaten, seitdem es schon geht. Wir sind in diesem Sichtungsprozess, und dieser Sichtungsprozess ist der Konflikt zwischen Menschengesetz und Gottes Gesetz. Und wir tragen zur Schau, dass wir Gottes Gesetz nicht verstanden haben und uns richten nach Menschengesetzen. Sagen aber, es ist noch nicht der Sabbat. Wir sind verblendet mit dem Sabbat. Genauso wie die Juden zur Zeit Jesus. Verblendet. Wir halten fest an einer Sache, an der anderen halten wir nicht fest. Das heißt, die Juden waren imstande, Jesus zu kreuzigen, aber den Sabbat, den konnten sie halten. Das ist eine Sache, die nicht in unseren Verstand geht. So, diese große Not, dass wir uns auf, es geht noch nicht um den Sabbat. Meine Lieben, es geht schon lange um den Sabbat. Es geht schon die ganze Zeit um den Sabbat, wenn wir den Sabbat verstanden haben. Wenn wir wissen, worum es geht. Wodurch sichtet er uns jetzt heute? Er sichtet uns dadurch, dass wir durch Irrlehren, durch falsches Verständnis der Schrift, durch den Wissenschaftsglauben sichtet er uns. Und natürlich durch Krisen und äußere Schwierigkeiten, Menschengesetze. Die Furcht, dass der Staat oder irgendjemand dir die Gemeinde schließt, wenn du dich an Gottes Gesetz hältst, ist ein Zeugnis des Verrats. Weil du zeigst ganz deutlich, dass du Gott verrätst, deinen Schöpfer und Herrn. Kann er dich retten oder kann er dich nicht retten? Wie schön war das, als die Jungs in Daniel Kapitel 3 zu Nebukadnezar sagen, als er sagt: Wer wird euch aus meiner Hand retten? Vers 13: Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, dass man vor ihn stellte Sadrach, Meson und Abednego, und die Männer wurden vor den König gestellt. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr, Sadrach, Meson und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das güldene Bild nicht anbeten, das ich habe setzen lassen? Wohlan, schickt euch, sobald ihr hören werdet, und so weiter. Und er sagt: Lasst sehen, wer der Gott sei, der euch aus meiner Hand retten werde. Da fing an Sadrach, Mesach, Abednego und sprach zum König Nebukadnezar: Es ist nicht Not, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl retten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand. Fantastisch. Und wo er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter, deinen Virus nicht ehren, noch das güldene Bild, das du hast setzen lassen, anbeten wollen. Aber wer nimmt's denn wahr? Meine Lieben, wir werden jetzt geprüft. Und wenn die Stunde tatsächlich kommt, wenn die neue Weltordnung mit dem Mahlzeichen des Tieres und dem Sonntagsgesetz und all den von uns erwarteten Dingen kommt, wird es für alle, die jetzt nicht aufwachen, zu spät sein. Für immer zu spät. Weil sie verpassen die Stunde, die Zeit der Heimsuchung. Genauso wie Jerusalem. Jerusalem wusste nicht, als Jesus einzog als König, dass es der letzte Tag ihrer Gnade war. Jerusalem wusste nicht, dass sie gewogen und zu leicht erfunden wurde. Ja, die Vollstreckung kam 40 Jahre später, aber sie kam. Sie kam in derselben Generation. Und so wird auch jetzt, in unseren Tagen, auch die Vollstreckung kommen. So, ich möchte einen Gedanken, dass wir ihn verstehen. Die Stunde des Gerichts bedeutet, es ist ein Zeitabschnitt, der abläuft. Das heißt, Jerusalem hat nicht erkannt, wann diese Prüfungszeit ablief, weil Gott kündet seine Prüfungszeiten nicht an. Er sagt nicht, wann jemand ausgesichtet wird oder nicht. Aber wenn dann die Offenbarung kommt, wenn die Dinge tatsächlich stattfinden, dann wird hervorkommen ein jeglicher, was in seinem Herzen ist. Und jeder wird dann, der heute nicht aufgewacht ist und verstanden hat, dass er jetzt geprüft wird, jetzt am lebendigen Leben, wird dann für immer verloren sein. Er mag es vielleicht nicht sofort selbst erkennen, aber spätestens in der Zeit der Plagen wird jedem bewusst werden, wenn die Plagen kommen, und es wird ein Heulen und Zähneklappern sein, weil man die Stunde des Gerichts, das heißt der Untersuchung, nicht wahrgenommen hat. Weil wenn die Vollstreckung kommt, muss ich nichts wahrnehmen. Das Zeitfenster, das wir haben, uns vorzubereiten, ist in der Untersuchungsphase, nicht in der Vollstreckungsphase. Da gibt es nichts mehr zu ändern. Deshalb lasst uns aufwachen, dass wir die Stunde unserer Heimsuchung, die Stunde, wenn Gott unser Herz auf den Altar legt und sagt, gewogen, zu leicht oder richtig, dass wir dann bestehen. Weil jetzt derjenige, der in der Untersuchungsphase besteht, der wird nicht mehr fallen können. Das ist das, was wir verstehen müssen. Die jetzt aufwachen und an Gott und Gott in ihnen findet, den Kern der Treue, den Kern des Mutes, die sich nicht lassen verirren von dem, was in der Welt passiert, die sich nicht täuschen lassen von den sehr ausgeklügelten Täuschungsmanövern des Bösen. Was Besseres hätte sich nicht ausdenken können, wie das, was heute passiert. Sein Meisterwerk der Verführung. Aber Gott hat uns auch sein Gesetz gegeben, sodass wir es sehen. So, wenn wir jetzt erkennen, dass wir jetzt geprüft werden, und wenn unser Herz sich jetzt ganz auf die Stelle Gottes geht und sagt, wir machen keinen Kompromiss. Wir machen und gehen so vorwärts, wie Gott uns gesagt hat, vorwärts zu gehen. Es war nichts falsch, dass wir uns im Gottesdienst so getroffen haben, wie wir uns getroffen haben. Es war nicht falsch, Abendmahl zu feiern, wie wir es gefeiert haben. Was in aller Welt sollte geschehen, dass wir das verändern? Aber es hat sich verändert. Und wir sind Sklaven geworden des Teufels. Oder waren wir es schon immer? Wenn wir jetzt nicht aufwachen, wird es für immer zu spät sein. Das ist Gottes Ernst. Gott kann man, er lässt sich nicht, man kann mit ihm nicht spielen. Aber wir haben seinen Ernst verloren. Wir denken, es ist eine Kleinigkeit, was heute stattfindet. Wir denken, was ist es denn schon, Abstand zu halten? Aber man muss doch wissen, dass davor kommt, ist das wahr, was man uns sagt, oder ist es eine Lüge? Warum setzen wir nicht an unsere Prüfungsfähigkeit, um zu prüfen, kommt das von Gott oder kommt das von Satan? Warum prüfen wir es nicht? Warum ignorieren wir es einfach? Es ist eine Botschaft an uns zuerst. Und ich fürchte, dass die Geschichte sich genauso wiederholt. So wie damals Jerusalem nicht wusste die Zeit seiner Heimsuchung. Das heißt, sie hat es verpasst, als der große König bei ihnen war und als sie ihn ablehnten an dem Tag, war es für immer für sie zu Ende. Wir werden nicht wissen, wann Gott uns den Stempel auftut, versiegelt zum Leben, also zum ewigen Leben. Ganz egal, ob uns dann das Märtyrertum folgt oder dass wir zu den 144.000 gehören. Oder wenn er sagt, gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Wir werden es nicht wissen. Es ist Gottes Entscheidung, aber wir müssen jetzt wissen, worauf wir bauen und die Stunde nicht verpassen. Am Ende werden es weniger als 10% von uns sein, die den späteren lauten Ruf des dreifachen Engels verkündigen werden, aber mit so einer Macht, weil wir völlig rein und heilig sind, dass die Heiden sich bekehren in Scharen, in Millionen. Ja, ich hoffe über eine Milliarde. Gott weiß, wie viele sich zur Seite gelegt hat, die folgen werden seines Rufs, wenn er eine Gemeinde hat, die diese Botschaft, die wert ist, verkündigt zu werden an alle Welt. Aber er hat einen Engel, er hat einen Boten und das ist diese kleine Gruppe von Menschen, die die Sichtungszeit überlebt hat, die übrigen. Und dann die schweren Zeiten, werden viele natürlich sterben als Märtyrer, und in anderen Situationen. Aber wenn alle das Mahlsein des Tieres haben, außer den 144.000, dann kommt es zum Ende der Gnadenzeit. Und dann kommen die sieben Plagen. Und dann kommt Christus. Dann kommt Satan, die 1000 Jahre gebunden. Und dann das Endgericht nach den 1000 Jahren. Meine Lieben, wir wissen all das von Kindheit an. Ich zumindest. Und dass ich es erlebe, ist für mich ein großes Vorrecht. Aber dass es so krass kommt, dass meine Gemeinde so in der Finsternis ist, ist und zerreißt mein Herz. Oh, wie ich mir wünsche, dass zumindest einer der Pastoren, zumindest einer der Leiter aufstünde, zumindest einer der angesehenen offiziellen Ärzte, die alle ihre Kongresse hatten und wie sie alle hießen in ihren Gruppen, dass einer aufstünde und sagt, das alles ist ein Betrug. Was für eine Gnade wäre es? Was für eine Freude würde es mir bereiten? Aber auch wenn diese Freude mir versagt wird, will ich dennoch festhalten an meinem Glauben, an meinem Gott, den ich kenne, und den ich weiß, nach seinem Gesetz, wie er alle Dinge steuert und tut. Und dass das, was uns heute vorgegaukelt wird, nicht von ihm kommt, sondern von dem Erzbetrüger, der die Welt in seinem Bann hält. Willst du aufstehen für deinen Glauben? Willst du stehen dafür, wozu dich Gott gerufen hat? Oder willst du in Angst versinken? Willst du etwas tun aus Angst? Oder willst du alles aus Überzeugung tun? Das ist die Frage. Gott kann mit denen, die aus Angst handeln, ob so oder so, nichts anfangen. Er braucht Menschen, die stehen auf ihren Füßen zu dem, was sie glauben, zu dem, was sie überzeugt sind. Egal, was kommt. Zu ihnen will ich gehören und ich hoffe, du auch. Amen.